Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Unica Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio und ich bin heute nicht die hier die Fragen stellt. Denn die heutige Folge, die ist eine ganz besondere. Die Oberösterreichischen Nachrichten veranstalten schon seit vielen Jahren eine Tour durch Oberösterreichs Krankenhäuser und die Veranstaltungsreihe nennt sich deshalb auch Gesundheitstour. Und wir holen bei diesen Veranstaltungen immer Themen vor den Vorhang, die interessant sind im Gesundheitsbereich. Und jetzt haben wir uns natürlich gedacht, ja, wenn wir denn schon hier tolle Talks haben, tolle und großartige Expertinnen und Experten vor den Mikrofonen haben, dann wollen wir euch das, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nicht vorenthalten. Und deshalb gibt's heute die Premiere von der OUN Gesundheitstour live als Gesund und Glücklich Podcast-Folge mit Publikum zu hören. Und deshalb stelle auch nicht ich die Fragen, sondern meine wunderbare Kollegin Barbara Rohrhofer. Sie leitet seit vielen Jahren den Gesundheitsbereich der Oberösterreichischen Nachrichten, die Gesundheitsredaktion und ist ja selbst mittlerweile total Expertin auf diesen Bereich. Und sie spricht bei dieser Ausgabe der Gesundheitstour über ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft im Alter, aber nicht nur jene im Alter, sondern eben auch die Angehörigen. Und es dreht sich diesmal alles um das Thema der Demenz. Und da muss man schon ganz ehrlich sein, wenn man selbst ein bisschen länger schon auf der Welt ist oder man Angehörige hat und man ältere Angehörige hat, dann stellt man sich ganz oft die Frage, sind die jetzt einfach nur ein bisschen vergesslicher geworden oder ist da tatsächlich schon ein Anflug von Demenz vorhanden? Und diese Fragen stellen wir uns und auch in diesem Talk ist es ganz wichtig gewesen, auch herauszufiltern, es ist nicht nur eine Sache der Betroffenen selbst, es ist auch eine Sache der Angehörigen, wie man als Angehörige damit umgeht, wie man ja medizinische Versorgung sicherstellt, welche Therapien es gibt, wo man unterstützen kann als Angehörige. Also hier ist es doch sehr, sehr interessant, mal reinzuhören, was man hier eigentlich auch beitragen kann. Mit am Podium beim Talk dabei waren drei tolle Personen. Sie werden gleich nochmal vorgestellt, aber ich sage sie auch jetzt schon ganz kurz. Er ist Altersmediziner und Leiter der Akutgeriatrie im Salzkammergut-Klinikum in Gmunden. Dr. Peter Dowiak ist mit am Podium, ebenfalls mit dabei. Josefa Hasibeder, sie ist Neuropsychologin im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Und Unica Vitalcoach und Sportwissenschaftlerin Margit Wachter. Das Gespräch hat meine Kollegin Barbara Rohrhofer geführt. Wir wollen es euch nicht vorenthalten. Es ist wirklich interessant und deshalb sage ich jetzt viel Spaß und Bühne frei.
Ich fange bei Ihnen an, Herr Primar. Ist es bei Demenz immer Alzheimer oder gibt es auch andere krankhafte Formen der Vergesslichkeit?
Nee, das ist also das Tröstliche eigentlich dran. Wenn man sich jetzt so anschaut, Menschen, die ein demenzielles Syndrom haben, also das heißt, die einfach so krankhaft vergesslich sind, dass das im Alltag zeichnet, die Schwierigkeiten haben und die sie dann untersuchen lassen, da haben 10% sogar eine behandelbare Demenzform. Also ich bin ja Internist eigentlich und das ist mein Metier. Ich schaue mir diese Patienten an, die mit den Gehirnstörungen haben, liegt nicht vielleicht irgendwas Behandelbares vor? Zum Beispiel eine Stoffwechselkrankheit, zum Beispiel eine Erkrankung der Drüsen. Die macht durchaus einmal eine Hirnstörung. Und wenn man diese Erkrankung behandelt, dann geht es dem Hirn wieder besser. 10% von denen, die eine Demenz haben oder demenzielles Syndrom, sind heilbar. Und die anderen sind hauptsächlich Alzheimer-Demenzen, gefolgt von den gefäßbedingten Demenzen und gemischten Formen.
Gibt es Medikamente oder gibt es eine Heilung von Alzheimer? Gibt es das schon?
Also bislang gibt es keine Heilung von Alzheimer, das muss ich gleich sagen. Wenn Sie kummer sind, von mir eine Heilbotschaft zu hören, dann können Sie gleich wieder gehen, weil es ist nicht. Wenn man eine Alzheimer-Krankheit hat, dann ist es eine bösartige, voranschreitende Erkrankung, muss man schon sagen. Aber die Medikamente, die dämpfen diesen Verlauf und die sind sehr wohl hilfreich. Ich könnte Ihnen jetzt ein paar Zahlen sagen, aber ich vertiefe das nicht so. Ich möchte nur prinzipiell sagen, es gibt Medikamente, die den Verlauf vermindern. Und es gibt jetzt auch neue Medikamente. Soll ich das auch gleich erzählen?
Dann gehen wir gleich zu diesen, das sind diese Alzheimer-Pflaster, oder? Von denen Sie reden. Das sind meistens Pflaster? Ja.
Also diese Medikamente mit den Pflaster gibt es als Tablette oder als Pflaster. Als Pflaster ist praktisch, wenn man es nur einmal am Tag picken muss. Die Tabletten muss man halt nehmen und darf es nicht vergessen. Und daher ist das mit den Tabletten halt, geben wir viel lieber die Pflaster her, weil das kann man kontrollieren und sieht man, ob das drinnen ist oder nicht. Aber Tabletten sind genauso wirksam.
Und was ist das für ein Stoff? Die was sind, machen diese Tabletten?
Diese Substanzen bewirken, dass auf einen Botenstoff im Hirnkasten besonders günstig einwirken. Man weiß, dass bei der Alzheimer-Erkrankung das Acetylcholin, das ist ein Botenstoff, besonders gestört ist. Und wenn man diesen Botenstoff beeinflusst, dann kann man die Störungen ein bisschen bremsen. Das sind also Acetylcholin-Esterase-Hemmer. Und die andere Substanzgruppe sind Memantinen. Ja, das sind also pharmakologische Substanzen, die man sich eh nicht merkt. Wir merken es uns auch kaum.
Im November des vergangenen Jahres wurde ja ein neues Medikament zugelassen in der EU, das ja ins Hirn auch eingreifen soll. Das wurde sehr bejubelt, ist aber nicht für nur sehr wenige Gruppen anwendbar, Herr Primar, oder?
Das ist es. Das haben Sie genauso richtig gesagt. Also diese Substanz ist schon ein Durchbruch, weil diese Substanz ist ein Antikörper, der bewirkt, dass der Abraum, der durch die Erkrankung verursacht wird im Gehirn, weggebracht wird. Man sagt sozusagen, der Müll wird weggeführt vom Gehirn. Weil Sie wissen, Alzheimer-Krankheit macht so Plaques im Gehirn und macht so Tangles. Und diese Plaques werden von diesen Antikörpern geschnappt und werden zum Abraum gebracht. Und wenn man sich die Gehirne anschaut in der nuklearmedizinischen Untersuchung vor und nach der Behandlung, ist man ganz begeistert, weil dieser Müll und dieser Abraum ist tatsächlich besser.
So, durch dieses Medikament. Ist es eine Infusion? Oder
Das ist ein Medikament, was man spritzen muss. Okay. Und das ist ein Medikament, ein Antikörper, der also schon sehr eingreifend ist. Aber Sie müssen sich vorstellen, es tut den Müll wegräumen. Die Krankheit selber beeinflusst es erst recht wieder nicht. Und nur dazu hat es sehr starke Nebenwirkungen. Viele von den Patienten kriegen Hirnschwellungen und es hat auch Todesfälle gegeben. Bedeutet, wenn man in so ein Programm eingeschleust wird, braucht es extrem viele Untersuchungen, exakte Diagnosestellungen. Es wird den Zentren vorbehalten werden und nur bei Frühformen der Alzheimer-Erkrankungen indiziert sein. Das bedeutet, wir werden es nicht sehr häufig verwenden können. Aber es heißt, es ist sozusagen ein Aufbruch. Wir haben ja immerhin 271 Studien laufen mit medikamentöser Beeinflussung von der Alzheimer-Erkrankung. Es ist nicht aller Tage Abend. Es wird einmal irgendwas geben. Da wären wir ja noch nicht.
Aber wir haben Hoffnung. Frau Magister Hasi-Peder, gehen wir zu den psychologischen Dingen, die diese Krankheit ja auch mit sich bringt. Eine Frage, die viele umtreibt, wie bringt man einen Menschen, bei dem Angehörige eine Demenz vermuten, denn zu einer Abklärung? Also was kann ich machen, dass dieser Mensch, wo ich vermute, da könnte was sein, einmal zum Hausarzt geht oder eventuell zum Neurologen oder irgendwohin, wo abgeklärt werden kann? Wie macht man das?
Ja, vorweg möchte ich einmal sagen, eine Diagnose ist natürlich immer in irgendeiner Form eine Belastung, aber die Diagnose zeigt auch nur auf, was ja eigentlich schon da ist. Also das einmal vorweg. Und was kann man konkret sagen zu seinem Angehörigen, der einem nahe steht und den man nicht verletzen möchte? Man könnte Ich-Botschaften formulieren, das wäre eine wichtige Empfehlung. Also dass man wirklich sagt, ich bemerke, du lässt mit dem Gedächtnis nach. Du verlegst öfter Dinge. Nimmst du das eigentlich auch so wahr? Oder ich bemerke, du hast in letzter Zeit Schwierigkeiten in deiner Orientierung und bist vergesslich geworden. Ich möchte, dass wir das abklären lassen. Ich möchte, dass du die richtige Hilfe bekommst. Also wirklich aus der Ich-Perspektive zu sprechen, das ist sehr wertschätzend in diesem Fall und sehr wichtig und kommt ganz anders an, als wenn man mit einem Vorwurf oder Ähnlichem kommt. Ein Argument ist natürlich für die Abklärung die Früherkennung der Demenz. Dieses Argument kann man gegenüber dem Angehörigen natürlich auch einsetzen. Je früher man die Demenz erkennt, je früher man das Gedächtnisproblem einordnen kann, desto früher können wir auch Unterstützung geben. Wir können versuchen, die Erkrankung so weit wie möglich hinauszuzögern, durch beispielsweise körperliche Aktivierung, geistige Aktivierung, soziale Aktivierung, Reduktion von Risikofaktoren wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Genau, und durch diese verschiedenen Dinge oder auch Verschreibung von Medikamenten kann man die Demenz durchaus auch hinauszögern.
Danke. Eine andere Frage wäre, wo geht man denn hin? Mhm. Also mit diesen, ich habe die Ich-Botschaften gesendet, ich war erfolgreich. Wo ist mein Ansprechpartner, wo ist der Spezialist, der das wirklich abklärt?
Der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt oder die Hausärztin und meistens gibt es dann eine Überweisung zu einem Facharzt für Neurologie oder für Facharzt für Psychiatrie, genau.
Okay,
der Hausarzt ist auch eine wichtige Schnittstelle, wenn jemand nicht einwilligt zum Beispiel, kann auch das Vertrauensverhältnis zum Hausarzt eine wichtige Schnittstelle sein,
also, dass
es vielleicht doch zu einer Abklärung kommt.
Hausarzt spricht.
Genau, zum Beispiel als Angehöriger, ja.
Genau.
Und trotzdem, im Letzten zählt das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Man kann niemanden zu einer Diagnostik oder zu einer Behandlung zwingen. Das möchte ich auch noch dazu sagen.
Apropos Diagnostik, da habe ich was vergessen, Sie zu fragen, Herr Bremer. Wie geht denn so eine Diagnostik?
Ja, also es beginnt so, wie die Frau Magister gesagt hat. Man sollte ja zuerst einmal den Verdacht äußern und dann unterscheidet man das, was Sie gesagt haben. Ist das eine normale Vergesslichkeit oder ist das eine krankhafte? Und da gibt's ein paar Tests. Die Psychologen haben ja wunderbare Tests, die sind einfach durchführbar. Die meisten von Ihnen kennen das eh. Das ist der Uhrentest oder das ist der Mini-Mental-Test. Das haben Sie schon mal gehört. Das sind so ganz einfache Verfahren, die der Hausarzt macht, die man auch in der Sprechstunde machen kann, die man auch von den klinischen Psychologen machen lassen kann. Und wenn die pathologisch ist, dann sollte man schon abklären. Und dann
sollte welche man Fragen kommen bei so einem Test vor?
Bei solchen Tests kommen zum Beispiel vor. Man muss sich drei Wörter merken. Denkt man sich, das ist doch einfach. Ja? Drei Wörter werden wir schon merken. Aber merken Sie sich mal drei Wörter und dann müssen Sie dann eine Uhr zeichnen und 10 nach 11 einzeichnen und dann fragt man die drei Wörter wieder und dann ist das gar nicht mehr so einfach. Ja? Also das ist zum Beispiel so ein Test, der gemacht wird. Der Uhrentest, wo man diese 10 nach 11 einzeichnen sollte, ist auch ein sehr sensitiver Test, weil wir haben lange gebraucht, bevor wir die Uhr kennen. Erst bei der Firmung haben wir eine Uhr geschenkt gekriegt. Ja? Hat einen guten Grund.
Früher.
Ja. weil die Uhr lesen gar nicht so einfach ist. Ja? Und heutzutage haben die meisten Menschen auch digitale Uhren,
oder
die
ein
Uhr
Handy.
Zeigt. Ja, oder Handy, ja, die Uhr anzeigt. Ja? Also das ist zum Beispiel der erste Test. Und dann muss man natürlich schauen, da kommt der Internist dran, ist nicht vielleicht irgendeine behandelbare Erkrankung. Und wenn das nicht der Fall ist,
was könnten denn diese behandelbaren Erkrankungen sein?
So wie ich gesagt habe, es könnten vielleicht Stoffwechselerkrankungen sein, es könnten zum Beispiel endokrinologische, also Drüsenerkrankungen sein. Eine Schilddrüsenunterfunktion, das habe ich mindestens zweimal gesehen, in meinen kleinen Schupfen da drüben in Gmunden, Patienten, die jahrelang dahin rennen mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Na, eine Schilddrüsenunterfunktion macht eine saubere Veränderung vom Gehirn und gibt mir dann die Hormone und das ist ziemlich einfach. Dann plötzlich funktioniert das alles wieder. Das ist so ein einfaches Beispiel. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es schon drunter zu differenzieren, ist das die häufigste Alzheimer-Demenz oder ist das eine andere seltene Demenzform? Da braucht man dann ein Bild, dann braucht man dann vielleicht auch sogar genetische Untersuchungen und da braucht man eben den Spezialisten, den Neurologen und Psychiater, der das dann macht und dann exakt die Diagnose stellt.
Mit Bild meinen Sie ein MRT-Bild wahrscheinlich, oder?
Man macht ein Schnittbild vom Gehirn. Bei der Computertomographie sieht man schon sehr viele Veränderungen, die vielleicht das auslösen könnten. Was mir manchmal passiert ist, dass Patienten dahinwogeln, schlecht gängern und mein Denken ist immer schlechter und die Angehörigen sagen, ja, der ist ja dement, der. Und da machen wir ein Bild und uns dringt fast ein Schlag, weil der hat ein Subduralhämatom. Und behandelt man das Subduralhämatom, also eine Blutung vom Gehirn, dann funktioniert das Gehirn wieder. Also das sieht man sogar schon im CT, also in Computertomographie.
Danke recht herzlich. Und mit diesen Untersuchungen kann man dann die Demenz eingrenzen oder diagnostizieren sozusagen.
Ja, also das ist der erste Schritt. Man muss zuerst wissen, was ist es? Ist es die Altersvergesslichkeit? Ist es eine milde kognitive, also Denkeinschränkung? Oder ist es tatsächlich eine Demenz? Und welche Demenzform ist es? Das ist Voraussetzung, damit man dann das weitere Management macht.
Danke recht herzlich. Es ist ja für unser Gehirn sehr wichtig, dass wir es trainieren. Und dass viel Sauerstoff immer in unser Gehirn kommt und da ist die Bewegung wichtig. Oder wie wichtig ist denn Bewegung für unser Gehirn, frage ich die Sportwissenschaftlerin.
Tatsächlich ist Bewegung ganz besonders wichtig für unser Gehirn oder kann besonders wichtig sein. Es kann vor Degeneration schützen und ist natürlich ein super Präventionsinstrument auch für stoffwechselbedingte Demenz, weil wir ja nicht nur, weil wir ja alle Krankheiten präventiv und protektiv vor Krankheiten schützen können. Bewegung bewirkt im Gehirn eine bessere Sauerstoffversorgung. Dadurch entsteht sowas wie eine Neurogenese. Neurogenese heißt, es werden mehr Gehirnzellen gebildet und mehr Gehirnzellen verbinden sich miteinander. Ausgelöst wird es durch Muskeltätigkeit. Muskeln oder wenn sich Muskeln bewegen, bilden sie Botenstoffe und genau diese Botenstoffe machen mit dem Gehirn diese Neurogenese. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil das Konzentration fördert, Aufmerksamkeit fördert, Merkfähigkeit fördert. Und das ist etwas, was das ganze Leben lang passiert. Das passiert schon bei den Kindern. Da muss sich das kindliche Gehirn entwickeln. Und es geht aber bis ins hohe Alter, funktioniert das, diese Neurogenese durch die Botenstoffe.
Wie kann man denn im höheren Alter, wenn ich mir jetzt denke, ich möchte jetzt bitte in Bewegung kommen, ich möchte mein Gehirn, ich möchte diesen Lebensstilfaktor, zu dem wir dann eh noch kommen, aber diesen Lebensstilfaktor Bewegung mehr einbauen, wie soll man da machen, wenn man eher ein bisschen fauler Typ ist?
Grundsätzlich gilt, was wir schon vor unserem 60. Lebensjahr an Bewegung erfahren haben und gemacht haben, ist natürlich ein super Bonus, den wir dann ins Alter mitnehmen. Aber es ist natürlich nie zu spät. Ich kann immer Bewegung machen. Ich muss mir nur das suchen, was zu meinen Lebensumständen passt und was mir mein Körper noch ermöglicht. Wenn das Knie schon recht wehtut, kann ich natürlich nicht mehr vom Schafberg runtergehen, sondern dann fahre ich mit der Bahn runter, aber ich komme vielleicht nur sehr weit rauf bis zur Schafbergalm. Also ich muss mich anpassen oder ich mache meine Spaziergänge so, dass ich genau diese Minimum an 20 Minuten schaffe oder möglichst viele Schritte sammle. Ich gehe mit Freunden, damit man nicht so, damit ich Sozialkontakte habe, haben wir auch schon gehört. Das Soziale ist sehr wichtig, gerade für die Motivation zur Bewegung ganz wichtig. Also es ist nie zu spät und immer bekannte Sachen, die ich schon in meiner Kindheit, in meiner Jugend, im Erwachsenenalter gern gemacht habe, bitte unbedingt weitermachen und nicht aufhören. Wer immer gern tanzt hat, wird auch im hohen Alter gern tanzen. Das ist wichtig und man muss natürlich schauen, dass ich immer sicher auf der sicheren Seite bin, wenn ich mit Bewegung beginne oder wenn ich Bewegung mache, Übungen mache. Wenn Sie jeden Tag am Vormittag um 9 im ORF mitturnen, haben Sie schon richtig viel gemacht. Von 9 Uhr bis 9 Uhr 25, glaube ich, weil mindestens 20 Minuten, damit diese Wirkung der Botenstoffe auch in ihrem Gehirn einsetzt. Das wäre ein Beispiel, wenn man das Haus nicht mehr so leicht verlässt. Wie kann ich mich nur motivieren zur Bewegung? Ja, Gruppenvereine, das Haustier, das viel zitierte, eine Aufgabe.
Der Hund.
Mit dem muss ich mindestens zweimal rausgehen, also in der Früh und auf die Nacht. Wenn ich keinen habe, gehe ich nicht so gerne raus. Ja, so, das wären so jetzt die wichtigsten Tipps.
Dankeschön. Herr Primar, es ist ja diese Lebensstilfaktoren, sagt man ja, können schon das Risiko einer Demenz minimieren. Was gehört denn dazu und wie viel kann ich denn selbst beitragen?
Also das ist das Wichtigste, das ist die wichtigste Frage, weil ich war total beeindruckt von vielen Studien, die da geschrieben worden sind, aber die letzte, 2019, Livingston in Lancet, das ist das berühmteste Journal der Internisten auf der Welt, da steht drinnen, dass man 40% der Demenzen verhindern kann, wenn man das ganze Leben nach diesen Prinzipien lebt. Jetzt ist es so.
Welche Prinzipien?
Naja, jetzt ist es so, wenn man so schaut, in unserer Gegend, mich anschaut, das ist natürlich schon vorbei, weil das geht ja von Kindheit an. Es geht darum, dass man eine hohe Bildung anstrebt und die Bildung das ganze Leben lang vorantreibt. Wir haben gehört, auch was Neues lernen. Zum Beispiel, ich habe einen Freund gehabt, der war 70, in Pension und dann hat er Tschechisch gelernt. Dann haben wir gefragt, warum er Tschechisch lernen will. Sagt er, weil es schwer ist. Also man muss etwas Neues auch anfangen. Wenn man getanzt hat, sollte man weiter tanzen. Und wenn man noch nie getanzt hat, sollte man anfangen. Weil Tanzen ist etwas, was wirklich das kinetische Gehirn verbessert. Also Bildung ist ein großes Thema. Das zweite große Thema ist der Stoffwechsel. Diabetes optimal behandeln, wenn man hat. Und vorher alles tun, damit der Diabetes nicht ausbricht. Gewicht. Möglichst im Bereich dem, was man kennt, halten. Und mit der Bewegung darf ich nur sagen, entweder man heiratet die Frau Magister, einen Coach, ja, aber alle können wir es nicht heiraten, oder man kauft sich ja so einen elektrischen Coach, der mindestens dreimal am Tag sagt, du hast es fast geschafft. Ja. Und das ist also eine erschwingliche Sache, die tut dann sehr motivieren. Das ist die Bewegung. Das nächste, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man das Rauchen sein lässt, nämlich mit 16, wenn man anfängt oder wenn man geraucht hat, dass irgendwann einmal aufhört. Der nächste Punkt ist die Frage, die ich immer kriege, ist mit dem Alkohol. Bis vor 10 Jahren habe ich dann gesagt, naja, ein Glasl schaut ja nicht.
Weil ich gesagt, das putzt
durch. Ja, so ist es. Ja. Heutzutage ist leider so, dass man sagt, also jeder Alkohol, man kann Alkohol nicht mehr empfehlen. Vor allem bei jedem Rauschgängen ein paar Hirnkastelzellen kaputt. Das ist schlecht. Und wenn man 1000 Räusche hat, kann man sich vorstellen, wie viel da kaputt gegangen ist im Laufe des Lebens. Und irgendwann sollte man aufhören mit diesem Alkohol, weil der die weiteren Zellen kaputt macht. Wir haben zwar 86 Milliarden Zellen da drin und geht man sagen, na gut, so viele Räusche kann ich gar nicht haben, aber trotzdem, es schädelt ja nicht nur einzelne Zellen ganz, sondern es tätscht ja auch die anderen Zellen an und das ist nicht gut.
Alkohol ist ein Zellgift.
Zellgift. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Wahrscheinlich habe ich nur ein paar vergessen. Sie haben es wahrscheinlich noch aufgeschrieben.
Ja. Fragen kommen.
Ja. Ja. Fragen im Anschluss. Ja, das sind also die wichtigsten Dinge. Also 40% Reduktion von demenziellen Erkrankungen, vor allem von klein auf, ja, also immer. Und für uns gilt, die Aktivitäten, die wir haben, weiter voranzutreiben, damit wir gesund leben. Das schadet auf keinen Fall für die ganzen Stoffwechselgeschichten, für die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ebenfalls die Demenz treiben. Und noch ein Punkt, man sollte schon regelmäßig seinen Hausarzt besuchen, weil es gibt viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auch Demenzen treiben. Und wenn man die Herz-Kreislauf-Erkrankungen optimiert und auch optimal behandelt, kann man ebenfalls die Demenz hintanhalten. Ja, es hat früher gegeben den Mutter-Kind-Pass, nicht? Für die Kleinen. Und vor etwa 20 Jahren haben wir nur ganz was Modernes gehabt. Da haben wir so einen Pass gehabt, 70 plus und 60 plus, der ist leider verschwunden. Aber der wäre nach wie vor wichtig. Aber das, was Sie gesagt haben, ist das, was das Entscheidende ist. Einmal im Jahr sollte man den ganzen Körper durchchecken lassen.
Das viel zitierte Kreuzworträtsel. Viele Menschen, mit denen ich spreche, auch mit meinen Eltern, die sagen, mache ich jeden Tag das Kreuzworträtsel. Das ist meine Demenzvorsorge. Ist das richtig oder macht man da einfach immer das Gleiche und kann es irgendwann?
Naja, also es geht um geistige Bewegung. Wenn Sie mit dem Kreuzworträtsel was Neues, eine neue Welt auftut, eine neue Galaxis tut sie auf, dann ist das was Gutes. Wenn es more of the same und immer dasselbe ist, dann ist es nicht. Wir müssen etwas tun, was uns herausfordert. Lernen geschieht nur dann, wenn es lästig ist. Weil es muss sozusagen, wir müssen es wiederholen, es muss verbunden werden mit einem Leckerli, sonst lernen wir nicht, aber es muss gelernt werden, es muss etwas verbunden
es
werden.
Es muss ein bisschen anstrengend sein,
es muss anstrengend sein.
Mhm. Nur gemütlich geht nicht.
Nee.
Leider. Frau Magister Hasi-Beder, wenn ich jetzt die Diagnose habe im Familienbereich. Also ich habe mich diesen Verwandter hat sich testen lassen und es ist herausgekommen, es ist eine beginnende Demenz. Was ist denn für dies im Umgang mit diesem Erkrankten am wichtigsten?
Ja, es kann nicht ganz pauschal beantwortet werden. Die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich von den verschiedenen Erkrankten. Aber wichtig ist sicher, einmal aufzuklären, was kann die Person selbst tun nach der Diagnosestellung. Wichtig ist, dass die Patienten, die Erkrankten, sich nicht zurückziehen. In Kontakt bleiben mit anderen Menschen ist ganz entscheidend. Im Gespräch bleiben. Auch vielleicht die Diagnose dem vertrauten Umfeld, dem näheren Umfeld nicht verheimlichen, sondern auch darüber sprechen, dass die auch eingeweiht sind und Missverständnisse können so gut vermieden werden.
Ist diese Erkrankung noch stigmatisiert?
Ich habe bei den Demenzabklärungen, die wir in der Neuropsychologie durchführen, schon oft das Gefühl, dass es in gewisser Weise stigmatisiert ist und dass eine gewisse Scham oft damit verbunden ist, wenn es um eine Demenz geht. Ja, und Alzheimer ist so der Begriff, der eigentlich bei den Menschen am meisten da ist. Genau.
Ist klar. Und auch die Verwandten oder Freunde, das ist auch wahrscheinlich sinnvoll, sich zu erkundigen, wie man mit so jemandem umgeht. Sagt man da, hast du das nicht gemerkt? Oder führt man Sätze fort? Wie soll man das machen? Wenn jemand sagt, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, dass man sagt, jetzt erinnere dich doch, was du heute Mittag gegessen hast. Oder ist es, wie soll man mit so was umgehen?
Ja, man soll schon versuchen, den Menschen dort abzuholen, wo er ist, und nicht noch das verschärfen sozusagen, sondern eher zuhören und vielleicht auch mal Rückfrage stellen. Du, was ist eigentlich los? Ich bemerke in letzter Zeit, ist etwas anders. Merkst du auch etwas? Wieder so mit Ich-Botschaften auch arbeiten und Verständnis zeigen. Geduld, Einfühlungsvermögen ist hier gefragt.
Also nicht immer nachfragen, sondern...
Ja, eher das einmal so hinnehmen. Genau, lassen. Den Menschen so nehmen, wie er gerade ist und dort abholen.
Das ist
abholen.
Aber sicher eine große Herausforderung.
Ist sicher eine Herausforderung. Und vor allem, je näher man jemandem steht, desto schwieriger oft, den genau so zu nehmen, wie er sich gerade präsentiert. Und Anschuldigungen auch nicht persönlich zu nehmen. Das ist ja trotzdem meistens innerhalb der Familie, dass Verhaltensweisen verändern sich bei der Demenz und es kommt dann vielleicht zu aggressivem oder misstrauischem Verhalten. Und genau.
Wo können sich Angehörige Hilfe holen oder Rat suchen?
Es gibt die Demenz-Service-Stelle, die ist an verschiedenen Orten in Oberösterreich tätig. Da kann man sich gut Beratung holen, auch schon vor der Diagnosestellung. Es gibt Angehörigenberatung, Angehörigenschulungen, auch kognitives Training, also geistiges Training in der Gruppe für Betroffene. Das ist eine wichtige Anlaufstelle. Es sind die Hausärzte, Hausärztinnen, Fachärzte für Psychiatrie, für Neurologie. Auch wir als Neuropsychologen, Neuropsychologinnen haben viel Wissen in diesem Bereich über hirnorganische Veränderungen und wie sich das auf die geistigen Fähigkeiten, das Verhalten und die Gefühlswelt auswirkt. Es gibt auch ein Angebot über das Sozialministerium. Das sind klinisch-psychologische Gespräche für pflegende Angehörige. Da gibt es 5 kostenfreie Gespräche für eben, wenn ein Angehöriger an Demenz erkrankt ist zum Beispiel.
Frau Magister, Sie haben draußen, dass wir das erwähnen, Infomaterial aufgelegt.
Genau, einige Folder. Literaturtipps zum Thema Demenz, Folder über die Demenz-Servicestelle, auch über Computertraining, also so kognitives Training, Buchempfehlungen, genau, da können Sie nachher noch stöbern.
Also da kann man sich nachher noch erkundigen. Frau Magister Wachter, vielleicht, jetzt haben wir schon so viel, jetzt haben wir so brav zugehört und so viel gehört, vielleicht kommen wir mal in Bewegung. Schauen wir mal, wie das geht, dass man in Bewegung kommt.
Sehr gerne. Wir haben vorhin gehört, vielleicht ist sehr, also als Überleitung, dass unser Körper, unser Hirn immer wieder neue Reize braucht. Also das Bekannte können wir schon. Wir brauchen neue Sinneseindrücke, neue Reize. Und ich darf Sie jetzt einladen, mit mir eine Übung zu machen. Dual Task nenne ich das. Also das heißt, wir machen eine Bewegung und müssen aber vorher nachdenken, welche oder wie die Bewegung jetzt geht. Vielleicht stehen wir alle auf. Vorsicht auf Teller oder Gläser, die sie stehen haben, vielleicht unter den Sessel hinein, dass da nichts kaputt geht. Sie brauchen nicht viel Platz, es genügt das Stehen. Folgende Übung machen wir. Ich werde Ihnen jetzt Begriffe vorsagen, die alle mit Wien zu tun haben, mit unserer schönen Hauptstadt Wien. Und ich werde Ihnen auch Begriffe vorsagen, die nicht mit Wien zu tun haben, die woanders hingehören, in ein anderes Land, in ein anderes Bundesland, in eine andere Stadt. Wenn der Begriff zu Wien passt, machen Sie folgende Bewegung. Sie strecken Ihre Arme nach oben, ich mach's mit einem, und machen zwei Schritte am Platz. Beide Arme nach oben, Daumen hoch, das heißt ja, das gehört zu Wien, und zwei Schritte am Platz. Das ist ja. Und bei nein verschränken Sie Ihre Arme vor der Brust und machen zwei Kniebeugen. Das ist nein. Ja, die Begriffe lese ich in unbestimmter Reihenfolge vor. Wissen Sie noch, was ja bedeutet? Bitte zeigen Sie es mir. Ja, und? Genau. Was ist nein? Nein. Gut. Ich habe einfache Begriffe gewählt, es wird nicht zu schwer werden, aber schau mal. Stephansdom. Prater. Känguru. Okay. Donau. Adria. Notre Dame. Graben. Schönbrunn. Salzkammergut. Hotel Sacher. Ringstraße. Kärntnerstraße. Goldenes Dachl. Salzburger Nockerl. Wiener Schnitzel. Gut. Dankeschön fürs Mitmachen. Danke.
Danke recht herzlich. Diese Übung kann man zu jedem Thema machen.
Kann man zu jedem Thema machen. Vielleicht darf ich gleich noch einen Tipp anschließen. Wenn Sie Schritte sammeln wollen, wenn Sie Bewegung machen wollen, suchen Sie sich einen Partner zum Gehen und stellen Sie sich gegenseitig eine Bewegung, eine Aufgabe. Zählen Sie alle Begriffe abwechselnd auf, die zu Italien passen. Zählen Sie Begriffe auf, die zur Architektur passen. Wechseln Sie ab, denken Sie nach, während Sie Schritte sammeln. Das ist eine ganz tolle Übung und hält uns kognitiv gedanklich fit. Gleichzeitig ist die Natur, es ist draußen, das wollte ich vielleicht nur sagen, weil es so wichtig ist, wenn Sie draußen in der Naturbewegung machen, haben Sie noch einen höheren Effekt, weil so viele zusätzliche Sinnesreize auf Sie einströmen, wie das Licht, wie Geräusche, wie Farben. Es ist einfach, hat noch einen höheren Effekt und ja, Sauerstoff kann man nie genug bekommen.
Danke recht herzlich. Herr Primar, eine Frage jetzt wieder an Sie. Welche Dinge vergisst man denn bei einer krankhaften Demenz als Erster? Das haben wir zuerst schon mal ein bisschen abgeklärt, aber was vergisst man? Vergisst man, man sagt oft dieses Kurzzeitgedächtnis, da weiß man nicht mehr, was man Mittag gegessen hat und...
Also die Erkrankung beginnt so im Zentrum vom Gehirn, bei der Amygdala und bei dem limbischen System. Und dieses Amygdala und das limbische System ist eben das Zentrum vom Gedächtnis. Und wir haben zwei Arten vom Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis Und wir haben ein Gedächtnis, was schon sehr lang eingebrannt ist. Also wenn man mal Radfahren gelernt hat, dann kann man das. Wenn man mal mit dem Auto gefahren hat, gut Auto fahren kann, dann kann man das auch ganz gut. Und das Erste, was bei der krankhaften Demenz auftritt, sind die Probleme mit dem Neugedächtnis, also mit diesem kurzen neuen Gedächtnis. Die alten Dinge sind oft noch ganz gut drinnen. Die Dinge, die mit Gerüche oder mit vielleicht mit anderen Dingen verbunden sind, funktionieren
Melodien,
ganz gut.
Musik, oder?
Auch das. Und das ist ein großes Stichwort, weil so kann man auch Menschen helfen, die vielleicht in einer Situation sind, wo es ihnen nicht so gut geht, wo sie vielleicht einen Zorn haben oder wo sie vielleicht traurig sind oder wo sie vielleicht sich nicht wissen, wo sie sind, desorientiert sind. Und es ist nicht lustig, wenn man desorientiert ist. Weil ich weiß nicht, wie es ihnen schon mal gegangen ist, wenn sie ein Auto nicht gefunden haben, man fühlt sich nicht wohl dabei in der Tiefgarage. Man denkt sich, was ist denn los mit mir? Und man hat ein ungutes Gefühl. Und diese Gefühle haben natürlich Menschen mit Demenz sehr häufig. Und wenn man das hat, kann man sich helfen mit genau diesen Punkten, mit der Musik, die man gewohnt ist, weil das ist so ganz tief drinnen, mit einem Geruch, was man gewohnt ist, oder mit Dingen, die halt einen umgeben, die man kennt. Und das ist auch sehr hilfreich. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Wir lesen ja immer wieder und hören immer wieder, es war gerade um einen Jahreswechsel, dass Menschen mit Alzheimer-Demenz oft davonlaufen, sozusagen. Also die aus dem Krankenhaus oder von zu Hause, wenn sie gepflegt werden, einfach irgendwo hingehen. Und wenn es kalt ist, ist es halt sehr dramatisch. Da hat es auch Todesfälle gegeben. Was ist dieses Davonlaufen? Was suchen diese Menschen?
Also die Menschen suchen oft Dinge, die von früher waren. Das sind oft so auch so Traumgebilde. Sie träumen ja auch oft und sie träumen oft von Dingen, die es gar nicht gibt. Und wenn das Gehirn nicht mehr richtig verschachtelt und nicht mehr logisch das einordnet, das, was man empfindet, dann kann es passieren, dass es wie in einem Traum oder gar wieder ein Albtraum ist. Und man sucht etwas, was früher war. Man versucht vielleicht ein Gasthaus, was schon längst abgerissen ist. Oder man sucht etwas, ein Bauteil von der Stadt, die sich schon längst verändert hat. Und mit diesem Suchen kommt auch die Verirrung, weil in dieser neuen Situation weiß man sich erst recht nicht zurecht. Und es kann natürlich sehr dramatisch sein. Sie haben das in der Zeitung gelesen, was da alles passieren kann. Und es ist dramatisch und sehr traurig. Helfen kann man, indem man Menschen natürlich wieder in seine gewohnte Umgebung führt, indem man Menschen beruhigt, indem man Menschen aber auch schützt, so gut man es halt kann. Letztendlich kann man nicht hundertprozentig einen Menschen vor dem schützen. Auch wir im Krankenhaus haben häufig dieses Problem des Davonlaufens oder Probleme mit der Verirrung und wir können es nicht in jedem Fall davor schützen. Gerade in fremder Umgebung. Ne? Der Krankenhaus ist ja eine fremde Umgebung und da können Sie sich vorstellen, dass da das Davonlaufen manchmal auftritt.
Ist es so, ich habe vorher mit einigen Menschen gesprochen, die Verwandte haben, die betroffen sind, die haben gesagt, wie kann man das bestimmen, ob wer grantig wird, ob wer böse wird, ob wer dann eher heiter ist? Ist es mit seinem Leben vorher zu verbinden oder ist das Gehirn dann so, dass es unberechenbar ist, wie man sich entwickelt in einer Demenz?
Ja, ist eine sehr schwere Frage. Aber es ist so, wir haben ja alle gute und böse Teile. Wir zwei sind böse und wir sind gut. Aber wir haben bei uns ein frontales Hirn, das uns ein bisschen ordentlich da sitzen lässt, dass man nicht aufsteht und gleich die nächsten eine Attention obehaut. Sondern wir sind geordnet, wir sind sozialisiert. Das ist so im frontalen Hirn. Und wenn die Erkrankung voranschreitet, dann funktioniert diese Kontrolle, diese Impulskontrolle immer schlechter. Und so tritt es auch auf, was die Frau Magister erzählt hat, dass in späten Phasen der Erkrankung diese Impulskontrolle nicht mehr gut funktioniert. Diese aggressiven Ausbrüche oder diese unangenehmen Gefühlswelten, weil die Kontrolle nicht mehr so gut ist.
Dankeschön. Jetzt noch was sehr Ernstes, bevor wir ins Publikum mit den Fragen gehen. Führt eine Alzheimer-Erkrankung zum Tod? Ist es eine tödliche Erkrankung?
Naja, man muss schon sagen, die Alzheimer-Erkrankung gehört zu den bösartigsten Erkrankungen. Also eine klassische Alzheimer-Erkrankung dauert typischerweise nur 5 Jahre. Jetzt werden Sie sagen, ich kenne aber Leute, die haben 10 und 15 Jahre eine Demenzerkrankung. Ich habe vorher erzählt, dass verschiedene Formen der Demenzerkrankung gibt. Und ich rede von der Alzheimer-Demenz. Und die Alzheimer-Demenz ist eine sehr schnell voranschreitende, bösartige Erkrankung. Und man fragt sich, wieso führt diese Erkrankung zum Tode? Naja, nicht nur wegen einem Gedächtnisproblem oder wegen einem Denkproblem, sondern weil auch die Steuerung der höheren Funktionen nicht mehr funktioniert. Irgendwann hat man Schwierigkeiten mit Gehen, man stürzt häufiger, man hat Schwierigkeiten mit den Alltagsfunktionen, man hat Schwierigkeiten, die normale Gesundheitsvorsorge oder Hygienevorsorge richtig zu treffen. Man ist anfälliger für Infektionen. Und die Alzheimer-Erkrankung ist auch so Ausdruck, dass der Körper halt schon sehr empfindlich ist. Und damit geht auch sehr häufig Infektionen einher, Lungenentzündungen oder auch andere Erkrankungen. Und das ist der Grund, warum die Alzheimer-Erkrankten sterben. Innerhalb von 5 Jahren typischerweise, aber es gibt auch Verläufe, die 10 oder 15 Jahre dauern, wenn man außergewöhnlich gut gepflegt ist und perfekt behandelt ist. Gibt es auch. Aber es gibt auch Verläufe, die sehr schnell verlaufen, innerhalb von 2 Jahren, muss man auch sagen, habe ich auch schon gesehen.
Die letzte Frage von meiner Seite. Es sind mehr Frauen betroffen als Männer. Warum? Weil wir Frauen älter werden? Oder weil wir anfälliger sind?
Das ist eine allgemeine Frage. Also Männer und Frauen sind verschieden. Das ist ja so. Das ist ja, wir sagen dazu Gendermedizin. Das können Sie bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen beobachten. Das können Sie bei den Stoffwechselerkrankungen beobachten. Es gibt Frauenkrankheit und Männerkrankheiten. Und genauso ist es bei der demenziellen Erkrankung, die in unterschiedlicher Weise die Männer und Frauen betreffen. Ich kann es nicht im Detail jetzt ausführen, aber es ist ein allgemeines Wissen, dass Männer und Frauen in unterschiedlichen Weise bei verschiedenen Erkrankungen und auch die Empfindlichkeit ist unterschiedlich. Somit auch der Verlauf.
Danke recht herzlich. Ja, mir bleibt jetzt nur, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich hoffe, Sie haben viele Fragen beantwortet bekommen. Alle kann man nie beantworten, das gibt's nicht. Und dieses Thema ist eines, das wir sicherlich wieder aufgreifen werden, weil es ist ein Thema, wo sich ja auch hoffentlich vieles entwickeln wird.